kurz vor Weihnachten im Café Einstein unter den Linden. Der Ziems, einer der Päpste der morphologischen Konsumentenpsychologie in Deutschland, erklärt mir sein neuestes Projekt. KI-basierte digitale Konsumentenzwillinge für Werbe- und Wahlforschung. Im Lab seines Instituts sind, kurz vor der Bundestagswahl, digitale Zwillinge entstanden, die den Menschen zu ihren Einstellungen aufs Maul und in den Kopf schauen. Darüber müssen wir zum Jahresstart im Autoform-Podcast reden, vereinbaren wir. Und hier ist er. Dirk Ziems. Hallo Dirk.
Hallo Kai Markus. Vielen Dank für die Einladung. Sind wirklich spannende Zeiten für die psychologische Forschung mit KI.
Ich hatte das ausgesprochene Vergnügen, Ende letzten Jahres mit der KI-basierten prototypischen Wahlbürgerin Gabi über ihre Einstellung zu sprechen. In Echtzeit über mein Handy habe ich mit ihr über ihre Meinung zu aktuellen politischen Themen gesprochen. Dirk, mit wem habe ich da gechattet?
Also Gabi ist eine von 12 KI-Wahlbürger-Zwillingen, die wir im Wahllabor morphologisch trainiert haben. Das ist so ein ganzes Ensemble von Personas, die in vielen Facetten die deutsche Gesamtbevölkerung gut repräsentieren. Also Gabi selber, die kommt aus einer einfachen Schicht, Supermarktkassiererin bei Penny, alleinerziehend, 2 Kinder, Frankfurt-Oder. Also bei ihr staut sich gehörig viel Frust auf, ihre Preissteigerung, Mieten viel zu hoch, realer Lohnverlust, die Schule fällt für die Kinder laufend aus und sie kann sich weder ein Elektroauto noch eine Wärmepumpe leisten. Also die ist jetzt so ein Charakter aus dem Spektrum. Daneben haben wir viele andere trainiert, einen Betriebsrat in Rente, eine Pressesprecherin, alle Parteipräferenzen berücksichtigt, alle relevanten Wertemilieus sind da in unserem System drin.
Wie das funktioniert, darüber reden wir gleich noch in Ruhe. Aber wir stehen jetzt hier aktuell vor der Bundestagswahl. Wie relevant ist denn aus deiner Sicht KI, um den Wahlvolk aufs Maul zu schauen, so wie ihr das tut?
Also mit dem Wahllabor versuchen wir, die Wahlforschung mal neu zu definieren, da mal komplett neu dran zu gehen. Denn mit den Mitteln der KI stehen uns jetzt jederzeit synthetische Testpersonen für tiefen Interviews und Fokusgruppen zur Verfügung. Also wir können damit in Echtzeit und eben immer auf Abruf nuanciert besprechen, mit welchen Emotionen sie aktuelle politische Entwicklung begleiten.
Da setzt es aus deiner Sicht künftig die Sonntagsfrage?
Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind. Sicherlich können wir aber mit unserer qualitativen KI-Forschung viel mehr in die Tiefe gehen, als mit den standardisierten Umfragen, die doch oft nur an der Oberfläche kratzen. Und die Sonntagsfrage ist da ja auch ein gutes Beispiel, denn die Leute aktuell sagen, was sie wählen würden, das kann sich ja in den nächsten Wochen alles noch ändern. Und hier ist ja die bekannte Schwäche, auch die vielen Fehlprognosen daraus entstanden, weil man die Dynamik nicht so richtig erfasst, die so hinter den Ereignissen stehen. Ich möchte da mal ein Beispiel zu geben. Wir haben direkt nachdem die Nachricht rauskam, dass der Rechtsaußenpolitiker Kickl neuer Bundeskanzler in Österreich wird, so eine kleine Fokusgruppe mit unseren Wahlbürgern, KI-Zwillingen abgehalten. Und da haben wir natürlich gemerkt, war jetzt nicht überraschend, dass die meisten KI-Wahlbürger entsetzt waren. Die haben das gleichgesetzt. Das wäre so, wie wenn Alice Weidel Kanzlerin würde und die AfD jetzt die führende Regierungspartei. Aber es hat sich in der Meinungslage auch ganz unterschiedlich, auch von Grünorientierten bis hin zu AfD-flirtenden Wahlbürgern gezeigt, dass man am Ende nicht überrascht war, dass die Brandmauer fällt. Also was in Österreich passiert, kann nach Einschätzung der KI-Wahlbürger in Deutschland eher geschehen als bislang gedacht. Also sie haben sofort diesen Schluss gezogen und auch gesagt, man sieht daran, wie schnell eben dann auch bei den Konservativen auch ganz lange Beschwörungen, nee, nie und nimmer, mit denen nie, innerhalb von wenigen Stunden dann schwinden können. Und solche Dynamiken effizient und in Echtzeit aufzuspüren, das ist schon ein Riesengewinn für die Wahlforschung.
Also ich glaube, spätestens jetzt müssen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Wie funktioniert denn sowas? Wir reden doch bei KI eigentlich über Sprachmodelle. Wie können denn Sprachmodelle Konsumentenmeinungen wiedergeben? Und zwar, ich habe es ja erlebt, in Echtzeit, in einem echten Chat auf echte Live-Fragen reagierend.
Ja, es gibt ja ein großes Vorurteil gegenüber der KI und auch solchen Sprachmodellen wie ChatGPT und anderen, dass ja gesagt wird, ja, die antworten was, aber das ist papageienhaft, das ist hat mit menschlichen Emotionen nichts zu tun. Die können also menschliche Äußerungen nicht adäquat und authentisch widerspiegeln. Also KI schwitzt ja auch nicht und wird auch nicht rot. Das sicherlich. Also ich muss auch sagen, ich persönlich habe das auch jahrelang so gesehen. Also als Vertreter wirklich einer traditionell phänomenologisch geprägt und fast schon so aus den Zeiten von Freud und dem 19. Jahrhundert stammenden geisteswissenschaftlichen Tradition. Und das Ganze hat sich dank meines Kollegen Dr. Steffen Schmidt dann gewandelt, der penetrant auf mich zugekommen ist, der mir gesagt hat, hey Dirk, ich bin seit 20 Jahren mit KI dran und ich habe da nichts gefunden, was so wirklich befriedigend und auch zufriedenstellend diese menschliche Authentizität rüberbringt. Und er hat mich dann auch gechallenged mit Simulationen von Interviews und ich habe ihm mal zurückgeschrieben, wo liegen die Fehler? Und in einem wissenschaftlich wahnsinnig interessanten Austausch ist es uns gelungen, mit Mitteln der morphologischen Psychologie eben neue Formen des Trainings aufzubauen, die eben auf einer strukturellen Ebene ansetzen. Also nicht einfaches Prompten oder nur Füttern mit Texten, das ist alles viel zu oberflächlich, sondern unser Prinzip des Trainings geht davon aus, dass wir die morphologischen KI-Zwillinge eben halt grundsätzlich auch mit bestimmten Themen, bestimmten Grundprinzipien so des Konsumentenverhaltens erstmal trainieren und auf der Basis dann weitere Informationen anfüttern. Unsere morphologische KI hat inzwischen übrigens dann den Turing-Test bestanden, dass wir also wirklich nachweisen konnten, es ist in der Tat möglich, durch eben entsprechende Trainingsprogramme eine Qualität hinzubekommen, wo auch Experten nicht mehr den Unterschied sehen können. Hat es ein Mensch beantwortet und die Maschine? Das hat eben damit zu tun, dass durchaus, und das ist ja auch aus der Psychoanalyse bekannt, denken wir so auf sprachbasierte Grundtheoriekonzepte wie das von Lacan, dass man eben alles in Sprache abbilden kann. Jede Form von Emotion, jede Form von Schattierung. Und Sprache ist da eben unser Meister. Und es geht darum, dass man hier eben ein, wir nennen das auch Deep Training, durchführt. Und es ist ein Mangel an Trainingskunst, wenn da nur Kauderwelsch rauskommt. Wir haben entsprechend auch zusammen mit dem dritten Partner Thomas Ebenfeld inzwischen auch Concept MAI in Zürich gegründet, um uns voll und ganz dem Thema zu widmen.
Ganz kurz für die, die es nicht kennen, der Turing-Test ist das, wo man Experten beurteilen lässt, ist es echte oder synthetisierte Informationen, die der Computer liefert und ein echter Mensch. Und in der Tat, die Experten konnten am Ende 63%, 65%, weiß ich gar nicht mehr, nicht rauskriegen, dass es sozusagen synthetisiert ist, was ja ehrlich gesagt sensationell ist. Du hast es gerade gesagt, KI lebt vom Training anhand relevanter Informationen und ihr seid ja seit 30 Jahren morphologisch unterwegs. Woher bekommt denn die KI, bekommen diese unterschiedlichen Konsumententypen ihre Infos und woher kriegen die ihre Meinung vor allen Dingen?
Ja, das ist auch jetzt nochmal ganz wichtig. Die KI-Zwillinge, die entstehen nicht aus dem Nichts und entstehen auch nicht dadurch, dass also jetzt ein besonders schlauer Morphologe da irgendwas in den Computer eingibt, sondern dahinter steckt das Konzept, dass unsere KI-Zwillinge immer Verlängerungen realer Tiefeninterviews sind. Also realer Forschung. Also das alte Prinzip gilt da, garbage in, garbage out. Die Qualität der Zwillinge lebt davon, dass wirklich psychologisch sehr stichhaltige Basisinformationen, die aus realen tiefen Interviews stammen, dort eben als Trainingsbasis zur Verfügung stehen. Das schafft uns natürlich auch einen gewissen Vorteil, weil wir wirklich inzwischen auf 35 Jahren Studien-Knowledge zurückgreifen können. Und wir haben da auch das Konzept, dass wir AI, was ja oft als Artificial Intelligence bezeichnet wird, eher als Augmented Intelligence sehen.
Wir sind da eigentlich jetzt schon mittendrin in der Marktforschung. Du hast mir einen Case gezeigt, als wir uns beim letzten Mal gesehen haben, wie KI Bild und Text bei Verpackungsmotiven, also bei Motiven von Verpackungen, optimiert hat. Das fand ich bemerkenswert. Was passiert denn da? Wie optimiert denn da eine KI Bild und Text in einem, ja, das ist ein Werbemittel, ne?
Ja, das ist neben dem Wahllabor, das uns jetzt ganz aktuell natürlich beschäftigt vor der Bundestagswahl, ein weiteres Projekt, das wir gerade im morphologischen KI-Lab entwickeln, nämlich eine automatisierte Promotion-Werbetest-Plattform. Das Besondere dieser Plattform ist eben der Ansatz der Automatisierung. Also es gibt nicht nur Testpersonen, Konsumenten, die wir in Zwillingen abgebildet haben und man würde dann noch selber die Moderation machen, sondern wir haben auch inzwischen uns selber zu Zwillingen verwandelt. Also es gibt einen Moderator, einen morphologischen Moderator-Zwilling, dem wir die morphologischen Moderationstechniken beigebracht haben. Und der führt eben Interviews mit KI-Testpersonen durch. Warum das Ganze? Weil es zu einem ungemeinen Effizienzgewinn führt. Also der morphologische KI-Moderator, der kann 30 Tiefeninterviews in ungefähr 2 Stunden durchführen. Also 30 Mal so schnell, wie das im realen Leben möglich wäre. Ja, und es geht, je nachdem, wie viel Prozessorkapazität man dahinter setzt, sogar auch in 2 Minuten mit den 30 Interviews. Und entsprechend können wir dann eben auch mit Hilfe eines KI-Forschungsleiters dann aus dem ganzen Material Auswertungsschlüsse ziehen, Optimierungen entwickeln und ja, im Idealfall, also das ist das, was wir anstreben, wenn die Plattform steht, können eben unsere Kunden dort ihre Werbemittel hochladen und bekommen in ganz kurzer Zeit komplette Studienberichte zurück.
Das ist natürlich für uns als Außenwerber super interessant, weil es ja zum Motivtesten, zum Pre-Testing wunderbar nutzbar ist und in der Außenwerbung sind Bilder ja extrem wichtig. Ist es denn vorstellbar zu testen, auch wie Motive auf unterschiedliche Zielgruppen wirken und dann überlegen, wie kann man optimieren, also zielgruppenspezifische Optimierung vornehmen?
Unbedingt. Also zu einer guten Marktforschung gehört ja seit jeher die Analyse des Target Fits. Und wir haben da halt auch die Möglichkeit, sowohl auf der generellen Ebene, es gibt ja so Rezeptionstypen bei Werbung. Also es gibt welche, wir haben das jetzt bei unserer Promotion Werbetest-Plattform gesehen. Es gibt bei Promotion immer einen großen Teil Skeptikers, wenn die so sehen, Gewinnspiel, ich gewinne eh nichts, die lehnen das immer ab, die kann man auch kaum kriegen. Aber Gott sei Dank ist die ungefähr die Hälfte der Bevölkerung doch immer auch mal aktivierbar, nicht regelmäßig, aber da ist ein Potenzial. Und da gibt es dann auch Unterschiede, wo du fragst nach Zielgruppen. Es gibt eine Zielgruppe, die guckt immer sehr eng auf Sparsignale. So, was ist da ganz genau in Heller und Pfennig für mich drin? Und dann gibt es aber auch eine Zielgruppe, die mag das Träumen. Die mag, wenn sie da durch den Supermarkt geht und dann sehen die was mit Palmen und dann kann ich mit dem Flugzeug auf die Trauminsel, dann sind die dabei. Und hier kann man eben auch genau sehen, werden die richtigen Trigger gesetzt für die richtigen Zielgruppen? Werden die gleichmäßig angesprochen? Ist für jeden was dabei? Ist das zu einseitig? Und unsere KI kann das dann auch optimieren, ne? Dann wird das Flugzeug mal kleiner oder größer gemacht oder dann wird der Spruch mal klarer oder weniger klar. Da ist natürlich viel Arbeit noch vor uns. Wir sind da jetzt noch nicht durch, haben aber sehr erfolgreiche erste Initialtests, wie du gesehen hast, was ich dir auch vorstellen
konnte. Das fand ich interessant. Ja, es war super interessant. Du hast auch einen interessanten Vortrag zu dem Thema gehalten vor kurzem, wo du die Plattform mal skizziert hast. Was glaubst du denn, wann wird denn so eine Plattform vorliegen? Wann kann man sagen, als Werbetreibender oder als Mediaagentur oder als Kreativagentur, ich jage meine Motive mal durch die Plattform und gucke, wie die funktioniert, wenn ich sie optimiere?
Also da sind wir in der Tat schon dran. Also es wird noch etwa 2-3 Monate dauern, aber wir sind jetzt schon in den Vorbereitungen. Hier ist aber auch eben wichtig festzustellen, es ist Promotion, haben wir uns als erstes Feld genommen, weil da so die Ausgangsthemen, wie Aktivierung funktioniert, immer relativ ähnlich sind. Bei Markenkommunikation und jetzt klassischen Werbemotiven haben wir ja auch eine viel größere Spannbreite auch an Buzz-Types, also auf welche Art und Weise und mit welchen Dramatisierungen und Dramaturgien kann man Werbewirkung eigentlich in Szene setzen. Also es kann ja mehr sehr Bild- und stimmungsbetont sein, es kann aber auch mehr rational sein. Und es ist für uns dann auch wichtig, bei solchen Tests immer auch die Positionierung genauer zu kennen, dass man also der Werbeplattform vorher auch nochmal sagt, was ist eigentlich die intendierte Strategie? Und dann kann man auf genau diese Strategie hin prüfen, ob das Werbemittel erreicht.
Jetzt bist du Morphologe, wie Morphologie noch nicht so viel sagt. Da geht es um Gestaltung und Gestalten sozusagen, auch um Repräsentanten sozusagen von Gestalten. Also eigentlich eure Kernkompetenz. Wie fließt denn das eigentlich ein? Du hast es vorhin schon mal kurz gesagt, in diese KI-Logik, also in die Wahlbürger oder in die Motivtesten oder wo immer ihr euch derzeit bewegt.
Ja, wir sehen unsere KI-Zwillinge eben nicht als so eine Ansammlung von Informationshappen, sondern ich will es mal etwas übertragen sagen, wir sehen unsere KI-Zwillinge durchaus auch als lebendige Sprachgestalten. Will heißen, das, was sie ausdrücken, die Facetten, die sie haben, auch die Tiefe, die sie haben, das ist durchaus so zu verstehen, dass hier auch insgesamt ein sehr lebendiger Eindruck, eine sehr lebendige Gestalt vor uns liegt. Und da hatten wir eben große Vorteile, auch als wir unsere Grundphilosophie des Trainings entwickelt haben und auch unsere Methodologie, wie das Training vorgeht, dass wir eben mit der Morphologie auch ein Konzept haben, ein psychologisches Modell vom Funktionieren der Konsumenten, das vielen anderen Psychologien auch überlegen ist. Also wir sehen den Konsumenten nicht als Reizreaktionsmaschine. Da drückt man irgendwelche Knöpfe, irgendwelche Trigger und schon kommt da irgendwelche Reaktionen raus, sondern als ein nuanciertes Wesen, auch Sprachwesen letztlich, das eben ja in Schattierungen auch organisiert ist, wo halt auch das ist alles, was wir eben dann dem Modell beibringen konnten, den Sprachmodellen. Und wir haben einen weiteren Vorteil, dass unsere Morphologie auch grundsätzlich sehr stark in Alltagssprache fundiert ist. Also andere Ansätze, denkt man so Limbic System, ja, da gibt es dann emotionale Trigger, da gibt es dann irgendwelche maschinenmäßige, grundsätzlichen Motivzentren. Das Large Language Model versteht sowas immer nur auf komplizierten Umwegen und dann kommt Kauderwelsch raus. Wir sagen gar nichts Theoretisches dem Modell, sondern bringen das alles an Sprachfiguren bei, die aus Alltagsbegriffen bestehen. Da haben wir eben einen Vorteil, dass in der Morphologie alle Theoriebegriffe Alltagsbegriffe ist. Bei der Morphologie sprechen wir zum Beispiel von Verwandlung oder von Aneignung. Und da haben wir entdeckt, dass das eben wunderbar kompatibel ist zu den Large Language Models.
Wie reagieren denn eigentlich Werbungtreibende oder generell Medienschaffende, Mediaschaffende, wenn ihr denen euer Modell vorstellt? Ist das Skepsis, Ablehnung, Existenzangst bei Media, Marketing, Managern und Kreativen?
Also wir haben ja in der Tat festgestellt, dass da die ganze Branche auch durch so einen Prozess geht. Also wie man eben mit der neuen Realität umgeht, dass jetzt eben die KI ja auch nicht mehr auf Knopfdruck wegzuschaffen ist. Also KI ist einfach da und es geht jetzt eben darum, welchen Umgang wir damit finden. Und es ist natürlich so, dass ein großes Kränkungspotenzial davon ausgeht, wenn die KI da jetzt alles selber macht. Und da natürlich auch sehr stark angezweifelt wird, die Qualität, ist es das wirklich das Gelbe vom Ei? Oder die vielen Fehler, die dann das Haar in der Suppe was gefunden wird und so weiter. Die Lösung, also denke ich, das ist auch etwas, was der Steffen Schmidt immer auch wunderbar in seinen Vorträgen deutlich macht, ist eben, dass wir verstehen, die KI ersetzt nicht unseren Job, sie macht unseren Job besser. Uns wächst sozusagen ein System 3, also neben System 1 und System 2 ist die KI sozusagen das System 3, das uns erlaubt, eben nochmal ganz anders mit unseren Aufgaben umzugehen. Und ich glaube, wenn wir Angebote machen, und das versuchen wir mit Concept im AI, dass man eben zeigt, so kann man Prozesse umgestalten, so kann man Prozesse optimieren. Die KI kann sicherlich nicht auf Anhieb alles. Und jetzt im Wahllabor sehen wir das auch. Dort ist es ganz wichtig, das alles auch wieder erst einzuwerten, was uns diese synthetischen Wahlbürger sagen. Der Job wird ja nicht abgeschafft. Nur ich habe viel mehr Möglichkeiten, Interviews durchzuführen. Ich kann viel engschrittiger Dynamiken verstehen in diesem Wahlkampf. Und das macht den Job besser. Ich muss nicht immer 8 Tage warten, bis die nächste Fokusgruppe rekrutiert ist. Und die Rekrutierung funktioniert unter Umständen gar nicht so gut, weil es total schwierig ist, in solchen Rekrutierungsprozessen wirklich sortenrein repräsentative Menschen zu finden.
Wenn ich so über meine Vorlesung nachdenke, da gibt es da in der Technologie- und Organisationsforschung so die verschiedenen Phasen, in denen man neue Technologien akzeptiert, als einzelner Mensch, aber auch als Gesellschaft. Siehst du das auch hier? Und wenn ja, in welcher Phase sind wir denn derzeit so bei der Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz der KI?
Du, gut, dass du das ansprichst. Wir haben auch nach einem ähnlichen Modell das sogar untersucht. Und die 4 Phasen der KI-Akzeptanz so postuliert. Das ist ein Artikel, der in der Zeitung Transfer gerade erschienen ist. Vielleicht was für die Shownotes. Also was wir dort eben sehen, ist, die erste Phase ist von so einer unheimlichen Faszination geprägt. Also sieht man, was kommt da auf das Zaubermaschine, was ist da alles möglich? Da kommen auch diese Science-Fiction-Ideen auf. Die zweite Phase ist dann meistens so eine Form von Ablehnung aufgrund gekränkten Stolzes. Das ist in der zweiten Phase sehr stark so gesehen wird, hat doch noch Fehler, auch diese Werbemotive, wo man sieht, dann sind dann 6 Finger an einer Hand entstanden. Da wird aber oft nicht mitgedacht, wie schnell KI besser wird. Also sehen wir tatsächlich im Monatsabstand, wie viel eben da auch möglich ist in fotorealistischen, in den KI-Videos und so weiter. Also, dass man einfach nur das Haar in der Suppe sucht und die Fehler, um dann trotzig zu sagen in der zweiten Phase, ich bin doch besser als jede KI, das geht nicht lange gut. Und dann gibt es doch diesen großen Umschwenk, so in der dritten Phase, wo sich sich dann viele dran machen, die Möglichkeiten der KI sich anzueignen und ihr Jobbild mittels einzelner Tools systematisch am besten zu optimieren. Und es gibt da auch diese berühmte Plakatanzeige, wo es heißt, AI has taken my job. Und dann steht als ganz kleine Unterzeile darunter to the next level. Und das ist so das Thema der dritten Phase, also Aneignung der Möglichkeiten. Und in einer vierten Phase entwickelt man sich dann vielleicht zum KI-Profi, der das konsolidiert auf neuem Level auch erreicht, sich damit im Beruf zu profilieren.
Du hast vorhin was Spannendes angesprochen, nämlich die deine Zwillinge oder Zwillinge, die über das aktuelle Thema Wahl in Österreich beziehungsweise Regierungsbildung in Österreich geredet haben und die Rechtsradikalität des wahrscheinlich neuen Kanzlers beurteilt haben. Was entgegnet man eigentlich Skeptikern, die sagen, ja, im Internet sind ja eh die Stimmen von Extrempositionen besonders laut und die schweigende Mehrheit wird gar nicht mehr repräsentiert. Also fließt doch in so eine Beurteilung aktueller Vorgänge durch so eine KI immer das ein, was möglichst laut und radikal und vielleicht sogar abstrus ist. Hat das Hand und Fuß oder würdest du sagen, nee, totaler Quatsch, weil die Basis sozusagen eine valide ist, die ihr nutzt?
Ja, also das ist natürlich ein valider Punkt. In der Tat, wenn man die Zwillinge so trainiert, dass sie ungefiltert einfach nur so ein Stimmungsbild aus dem Netz abbilden, dann würde diese Ausschläge viel zu heftig. Also es ist wiederum ein Thema des Trainings. Also unsere KI-Zwillinge bilden ja das ganze Spektrum sozialer Milieus, politischer Einstellungen, der Generationen, der politischen Haltung und so weiter ab. Deswegen haben wir so im Mittelfeld auch relativ viele Personas, die also so eben auch weder BSW Linke noch AfD wählen, sondern so in diesem etablierten Parteienspektrum sich bewegen, CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne, und die eben halt dort auch nicht so, einige, die auch nicht so die krisenhafte Stimmungslage so vollständig mitvollziehen. Das können wir eben machen, weil unsere Wahlbürgerzwillinge auf 3 Jahre intensive Forschung mit dem Deutschlandpsychogramm basieren, wo wir inzwischen über 100 Tiefeninterviews in den letzten 2,5 Jahren gemacht haben. Und da haben wir natürlich ganz viel Futter, um wirklich was abzubilden, was jetzt nicht einfach nur diesem Social-Media-Extremen dann unterliegt.
Du hast gerade das schöne Plakat zitiert, wo man sagt, KI hebt sozusagen meinen Job auf einen neuen Level, aber es wird sicherlich auch Verlierer geben. Also gerade in der Marktforschung ist es ja so, dass klassische Verbraucherpanel immer noch gang und gäbe sind, aber die kämpfen, das hast du vorhin auch angesprochen, mehr denn je mit der Frage, wie kriege ich eine Repräsentativität der Panel hin und die Panelisten, wie rekrutiere ich die? Ist das Thema durch KI, so wie ihr sie anbietet, überwunden? Also das Thema, kann ich damit mit euren Panel klassische Panel ersetzen oder ist es eine, sage ich mal, Fusion auch perspektivisch aus echter und virtueller Welt?
Naja, die Panels behalten weiterhin ihr Recht und es bleibt weiterhin notwendig, auch nicht KI-gestützte reale Testpersonen zu befragen. Es ist so, dass mit der KI dort einfach ein großer Innovationsschub durch die Branche geht. Und irgendwann wurden ja die Kutschen auch durch die Kraftwagen ersetzt. Und entsprechend werden sich die Panel wahrscheinlich auch umbauen. Vielleicht gibt es da dann neue Möglichkeiten, eben wie es jetzt schon ist, dass man ja auch implicit Methoden einsetzt, also dass man das alles intelligenter und besonderer macht, vielleicht auch kombiniert mit KI-Themen. Vielleicht ist es möglich, jetzt auch Moderatoren einzusetzen, die nicht nur einfach immer die gleichen Fragen stellen, sondern dass man qualitative Elemente verstärkt in der Forschung. Mhm. Also viele, viele Innovationsmöglichkeiten. Wir haben ja bei Concept M auch eine Quant Advanced Abteilung, die sich auch darum kümmert. Wir arbeiten da auch mit einem Panel-Anbieter besonders eng zusammen. Also es ist eher so, dass man sagen kann, die Innovation in der Marktforschung, die erlaubt es vielleicht wiederum einmal, die Reichweite der Marktforschung in den Organisationen zu erhöhen. Mhm. Das ist ja auch durch die Online-Forschung entstanden, als die Pen and Paper oder als die Studiotests abgelöst haben, dass es möglich war, günstiger und mehr Marktforschung durchzuführen. Und mit KI wird das auch so sein. Also wir erleben das, dass in den Firmen dann Leute mit den KI-Zwillingen sich die Marktforschungswelt erschließen, die vorher kaum Kontakt zu der Marktforschung hatten. Also so auf einmal Vertriebler damit arbeiten, die vorher, dass das also aus dem engen Bezirk Marktforschungsabteilung und einige wenige Involvierte im Marketing hinausgetragen wird. Und KI-Zwillinge machen Marktforschungsstudien zu so lebendigen Organismen. Das ist dann nicht mehr einfach totes Wissen auf der Festplatte, sondern jeder in dem Unternehmen kann sozusagen sich aktiv mit den Zwillingen Marktforschungsperspektiven in Echtzeit effizient überall erschließen.
Und deshalb eine tolle Perspektive, wenn ich so aus meiner Agenturzeit zurückdenke, dann haben wir ganz oft Personas, so haben wir es ja gerade genannt, kennst du ja auch, ausgeplottet und den Kunden ins Büro gestellt, manchmal sogar in Lebensgröße, damit die sich klar machen können, das ist meine Zielgruppe. Eigentlich ist ja dieser KI-Zwilling eine Persona, die auch für jemanden, der jetzt, wie du richtig sagst, kein dezidierter Marktforscher ist, anfassbar macht, mit wem er da eigentlich auf der anderen Seite als Konsument oder als Wahlmensch redet, oder?
Genau, also jetzt ist das nicht nur so, dass man die Persona als Pappkameraden dort irgendwo in den Flur stellt und den Kind daran vorbei, sondern die können mit denen reden. Die können mit ihren Kunden direkt reden. Und das ist ja eigentlich ein Wunschtraum für das Marketing. Also mit Marketing, da geht es ja darum, kundenzentriert Entscheidungen zu fällen. Und dass jetzt die Kunden in jedem Entscheidungsprozess jederzeit mit als Sparringspartner mit einbezogen werden können.
KI kommt im Marketing, der Marktforschung derzeit mit enormem Tempo. Das merken wir in diesem Gespräch ja auch wieder. Wir sind wahrscheinlich irgendwo in der Phase 2/Phase 3, was die Akzeptanz angeht. Und eure KI-basierte automatisierte Motivtestplattform und die morphologischen KI-Konsumentenzwillinge, die zeigen, was man schon machen kann. Was ist denn aus deiner Sicht zum Schluss das letzte große Ding, the next big thing, was da auf uns zukommt in dem Bereich?
Also ein Trend wird sicher sein, dass die Marktforschung jetzt nicht nur testet, sondern auch direkt Optimierungsvorschläge macht oder im iterativen Prozess, also testet, Optimierung entwickelt und diese sofort wieder testet. Also dass wir also so in so Optimierungsschleifen einsteigen. Inwieweit uns das trägt, da ist natürlich alles nicht jetzt absehbar oder verständlich. Aber es wird deutlich, dass sich die Stellung auch verändert. Die Marktforscher werden mehr zu Marketeers und die Marketeers werden mehr zu Marktforschern. Also Insight-Forschung und Marketing, das wächst noch mehr zusammen durch die KI. Und das finden wir alles spannende Prozesse. Wir wenden uns eigentlich auch zunehmend an eben auch Marketingverantwortliche, nicht nur die Marktforscher mit unseren Produkten, mit unseren Ansätzen, weil es auch immer auch eine große Innovation in die Organisation bringen kann. Mhm. Im Übrigen, was jetzt so unsere nächsten Projekte angeht, da möchte ich jetzt auch nicht zu viel erzählen, zu viel verraten. Da ist also sicherlich das eine oder andere schon in Vorbereitung. Uns ist aber auch wichtig, das gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln. Also wir gehen auch sehr eng auf Kundenwünsche ein, dass wir auch in gemeinsamen Workshops erstmal so herausfinden, wo drückt denn der Schuh, was wären denn Ideen, was könnte man denn mal zusammen ausprobieren? Und vieles ist dann auch erstmal eine Beta-Phase, wo man auch die Konzepte, die Tools, die Plattformen entwickelt. Und wir sind da, ich glaube, alle zusammen auf einer Reise. Und diese Reise ist sehr spannend.
Wow. Dirk, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, ich habe den Verdacht, dass wir in absehbarer Zeit weiterreden werden oder wiederreden werden, weil ich glaube, auf diesem Feld noch wahnsinnig viel und in kurzer Zeit wahnsinnig viel passieren wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kai Markus.
Es war Dirk Ziebs von Concept M über das Thema künstliche Intelligenz im Bereich Wahl, im Bereich Marktforschung, im Bereich Motivtesting. Im Out-of-Home-Podcast und wir freuen uns schon auf die nächste Auflage. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.